Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Und wie immer mit von der Partie der liebe Pascal.
Und auch der Lukas.
Yay! Achso, das bin ich. Hallo.
Ja, genau.
du kannst doch das Intro nicht einfach ändern.
Ich kann
mich jetzt voll überrumpelt.
Ich mach, was ich will.
Ja. Und wir haben auch das gemacht, was wir wollen, nämlich wir haben ein bisschen Auszeit genommen. Nee, fairerweise muss man sagen, ich war ein bisschen krank und hatte ein bisschen Stress. Und irgendwie hatte ich jetzt das dritte Mal Corona und das hat sich dann auch über zwei Wochenenden gezogen und es war ein bisschen doof. Aber hier sind wir wieder. Und wir haben natürlich tolle Themen mitgebracht und tolle News und wir müssen ja jetzt so ein bisschen aufholen. Deswegen, die ein oder andere News könnte eventuell ein oder zwei Tage älter sein, aber wir wollen euch natürlich trotzdem auf dem Stand halten und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die News.
Nerds am Apparat, News.
Es gab vergangene Tage, eine relativ massive Angriffswelle auf Fritzboxen. Gerade Fritzboxen, die als VPN eingerichtet sind, beziehungsweise mit Fernzugriff ausgestattet sind, sind Opfer von einer sogenannten Credential Stuffing Angriffswelle geworden. Was ist Credential Stuffing? Prinzipiell, wenn eure Fritzbox nach außen, von außen erreichbar ist, dann können sich natürlich Benutzer über die IP-Adresse an versuchen, an der Fritzbox anzumelden. Und dieses Credential Stuffing ist im Endeffekt nichts anderes als eine bereits bekannte Kombination aus Benutzernamen und Passwörtern, die verwendet wird, um ja im Endeffekt eure Fritzbox zu brute-forcen. Das heißt, man versucht halt verschiedenste Benutzernamen mit verschiedensten Passwörtern in der Hoffnung, dass man bei euch dann reinkommt. Prinzipiell wird an solchen Stellen natürlich immer empfohlen, den Fernzugriff der Fritzbox komplett zu deaktivieren. Alternativ solltet ihr aber auch Benutzernamen und Kennwörter eurer Fritzbox in solchen Fällen auch immer ändern, sodass die Leute nicht mit Admin und dem Passwort 123 auf eure Fritzbox kommen. Und wenn ihr euch jetzt ertappt fühlt und ihr das Passwort kennt, dann solltet ihr ganz dringend eure Passwörter wechseln. Würde ich mal so behaupten. Ist natürlich ungünstig, ist auch nicht untypisch, gerade bei Fritzboxen, beziehungsweise generell, dass man da versucht, immer drauf zu kommen, weil die Fritzboxen in der Regel natürlich euer Einfallstor in euer Netz sind. Und da möchten die Leute natürlich dran. Also, entweder Fernzugriff komplett deaktivieren oder mindestens, und das solltet ihr definitiv machen, Standardbenutzername und Passwort ändern und Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, weil das geht nämlich bei einer Fritzbox auch. Dann haben wir noch eine kleine News. Also wir haben ein paar mehr News, deswegen versuche ich gerade so ein bisschen Wind reinzubringen. Die Bundesnetzagentur hat erstmals eine Mindestversorgung zu einem bestimmten Preis angeordnet. Was bedeutet das? Am 11. März 2024 gab die Regulierungsbehörde bekannt, dass für einen Haushalt in Niedersachsen eine Mindestversorgung stattfinden muss zu einem bestimmten Preis. Denn dieses Häuschen, oder besser gesagt der Haushalt, hatte nur einen Anbieter, der überdimensional teuer war und man hätte nur diesen einen Anbieter nehmen dürfen oder können. Man hat sich dann bei der Bundesnetzagentur beschwert. Und die Beschwerde ist durchgegangen und die Bundesnetzagentur hat jetzt im Endeffekt forciert, dass verschiedene Anbieter zu einem Preis von 30 Euro pro Monat mindestens 10 Mbit die Sekunde mit einem Upload von 1,7 Mbit die Sekunde und einer Latenz von 150 Millisekunden nicht überschreiten darf. Und das ist relativ maßgeblich, weil damit forciert man, beziehungsweise hat man die Mindestversorgung definiert. Wie gesagt, 10 Mbit im Download und 1,7 Mbits im Upload und das Ganze dann für 30 Euro im Monat. Und das ist immer noch viel Geld, dafür brauchen wir nicht sprechen, gerade für die Leistung. Wenn wir wissen, dass es durchaus Anbieter gibt, die ja das Zehnfache an Leistung anbieten, wenn nicht sogar das Hundertfache von an Leistung, für einen ähnlichen Preis. Aber es ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, dass man hier eine Mindestversorgung bekommt. Ich glaube gesetzlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, Pascal, aber gesetzlich war es, glaube ich, sogar noch weniger, was damals vorgeschrieben war, ne?
Keine Ahnung.
Okay. Hätte ja sein können.
Aber wo wir schon beim Thema sind, was Ähnliches ist auch in Amerika passiert. Ich weiß jetzt, das ist jetzt nicht so relevant, deshalb war das jetzt gar nicht in der News, aber ich habe das heute Morgen gelesen. Die FCC, also die Federal Communication Commission in den USA, hat jetzt einen neuen Standard festgelegt, was als Breitband beworben werden darf. Das war vorher 25 Megabits per Second und jetzt muss es 100 Megabits per Second sein.
Ah.
Was ein ordentlicher Sprung ist.
Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Sprung. Das heißt, man weiß auf jeden Fall, was drin ist, wenn man Breitband hört.
Bei genau.
Sowas würde ich mir für Deutschland auch wünschen. Vor allen Dingen, weil wir ja immer mit irgendwelchen kleinen Sternchenklauseln uns die Anbieter da immer versuchen, irgendwelche...
Ja, bis zu.
richtig, genau. Es ist immer ein bis zu. Und das ist immer ein bisschen problematisch. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass sich der Telekommunikationsanbieter da gewisse Freiheiten schaffen muss, weil es nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Gerade weil der Netzausbau ja auch eher etwas schleppend ist, weil man sich ja auf Technologien wie zum Beispiel VDSL konzentriert hat, anstatt auf Glasfaser. Und da muss man sich natürlich irgendwie rechtlich
einschaufeln. Ja, das war dann halt auch der Wiedervereinigung geschuldet, ne? Da musste halt dann auch erstmal Geld wieder in die Hand genommen werden, um
ja.
die Infrastruktur im Osten halt nachzurüsten.
Ja, definitiv. Das ist halt
wobei es da wahrscheinlich auch Fehlentscheidungen gab. Und man hätte von Anfang an einfach ganz Deutschland mit Glasfaser ausbauen sollen. Statt da erstmal den Status quo herzustellen, was
ja,
hätte man sich halt das doppelte Ausbuddeln halt sparen können, wenn man da direkt Glasfaser ausgelegt hätte.
Ja. Aber solche Entscheidungen treffen wir ja häufiger. Also der Transrapid war ja auch so eine Entscheidung. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Kommen wir zu den eigentlichen Gründen, warum wir hier sind. KI. Es gibt natürlich unendlich viele News im Thema KI. Und wir haben uns euch ein paar zusammengesucht. Eine davon ist, dass, also kennt ihr schon Sima? Also Googles Sima ist eine künstliche Intelligenz. Sima spielt dabei fürs ja, ne, also das ist ja, also das hättest du jetzt nicht gedacht, ne? Sima steht für Scalable Instructable Multi-World Agent. Und Sima verknüpft zwei meiner Lieblingsthemenbereiche, nämlich künstliche Intelligenz mit Gaming. Sima soll zukünftig als zweiter Mitspieler für euch dienen, ohne dass ihr wirklich einen Mitspieler habt, denn ihr könnt dann mit einer künstlichen Intelligenz zusammenspielen. Aktuell ist Sima auf 7 Spiele trainiert, Goat Simulator 3, Hydroneer, No Man's Sky, Satisfactory, Teardown, Valheim und Wobbly Life. Und gibt euch die Möglichkeit, im Koop zu spielen, halt ohne einen wirklichen Echt-Koop-Spieler. Es muss sich da natürlich noch zeigen, wie gut das funktioniert, aber wenn ich das richtig verstanden habe, soll die KI auf Befehle reagieren, kann sich frei in der Spielwelt bewegen, kann Werkzeuge nutzen, kann craften, mit NPCs interagieren und kann natürlich auch kämpfen. Und das alles auf einer trainierten Basis. Und bei 7 Spielen ist natürlich nicht Ende. Google will das natürlich dann auch ein bisschen weiter treiben und da noch mehr Spiele mit reinballern. Bislang kann die KI 600 einzelne Aktionen. Und das ist schon eine Menge, wenn man bedenkt, dass es sehr unterschiedliche Spiele sind. Und das finde ich spannend, dass KI mittlerweile so weit ist, dass sie halt auch in Spielen als wirklicher Spieler eingesetzt werden kann. Was sagst du dazu?
Ja, hier kommen so irgendwie zwei KIs auch aufeinander. Ne? Einerseits ist das natürlich die Erkennung, so was guckt die KI gerade an, ne? Was sieht die KI, was weiß die KI aus dem Kontext heraus. Sprich zum Beispiel in No Man's Sky oder eigentlich die ganzen Survival- und Bums-Spiele, die haben alle ein Inventar. Da würde mich interessieren, ob die dann aus der Spielsession genau weiß, was die im Inventar hat gerade. Ob es dann halt so ein extra Memory gibt, ein extra Speicher. Ja, keine Ahnung. Und ja, dann muss sie halt wissen, wo sie ist. Ne? Also Maps navigieren, gucken, wo bin ich gerade und wo muss ich hin. Ich weiß jetzt nicht, ob es dazu Demos oder so gab. Mich würde das halt interessieren, mal zu sehen, wie das dann halt in Aktion, wie die halt mit dem Spiel interagiert.
Ja, nee, Demos gab es leider nicht. Es wird halt im gleichen Atemzug noch Ace vorgestellt. Das ist aber eher eine KI-unterstützte Interaktion mit NPCs. Das ist leider nicht Sima selber.
Bei den Survival-Spielen, ne, kommt halt auch noch das Bauen hinzu, wenn die halt wirklich.
Ja.
Da ist halt die Frage, ob jetzt eine der Aktionen halt auch wirklich Bauen ist. Ja, wenn du denen sagst, ey, bau mir mal ein Haus.
Ja.
Dann.
Vor allen Dingen, was für ein Haus würde er dann bauen? Also was stellt er sich unter dem Begriff, bau mir ein Haus vor?
Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja.
Und dann ist ja, also gerade im No Man's Sky, wer No Man's Sky gespielt hat, der weiß, es geht viel um hin und her fliegen von Planet zu Planet. Die Planeten selber sind auch sehr riesig. Positionsfindung, alle Planeten haben unterschiedliche Ressourcen. Kannst du ihm dann halt befehlen, suche Ressource Kupfer und er fliegt halt irgendwo hin zu einem Planeten, den du schon entdeckt hast, wo Kupfer liegt? Oder den er entdeckt?
Ja, das ist halt so die Frage, ne? Guckt er sich dann die Maps an, wo Kupfer gibt? Wenn er halt keine Informationen zu den Planeten hat, geht er hin und scannt die.
Ja.
Also alles, was und halt ein Mensch machen würde.
Ja, und dann wäre die Frage, gilt das dann halt schon als Cheaten? Also vor allen Dingen, wenn die künstliche Intelligenz auf die gleichen Daten zugreift, ja, die aber wesentlich schneller verarbeiten kann als wir.
Weiß ich nicht, ob die das kann.
Tja, das wird sich noch herausstellen.
In der Regel ist das halt so, ja, Output, der geht relativ schnell. Aber du musst halt auch erstmal das verarbeiten, was du hast.
Ja, ja.
Ich meine, klar, irgendwann ist das schneller, aber.
Ja. Irgendwann auf jeden Fall. Aber spannend. Also, Sima werde ich auf jeden Fall weiter im Blick haben. Ich bin in der glücklichen Situation, Sima nicht zu benötigen oder nicht benötigen zu müssen. Aber ich stelle mir das schon spannend vor, mit einer künstlichen Intelligenz mal zu spielen. Wenn sie mal wirklich publik wird und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird, dann würde ich das durchaus auch mal ausprobieren wollen. Finde ich spannend. Dann hat Microsoft angekündigt, jetzt am 1. April, also schon gar nicht bald so lange hin, eine den Co-Piloten zu erweitern, nämlich um die Funktionalität Co-Pilot for Security. Dabei geht es darum, dass der Co-Pilot for Security auf bestimmten Daten und Bedrohungsszenarien basiert. Man sagt ungefähr 78 Billionen Sicherheitssignale, was auch immer jetzt Sicherheitssignale sein sollen für Microsoft. Und der Co-Pilot for Security soll dann Sicherheitslösungen maßschneidern aufgrund seiner Kenntnisse und soll bei notwendigen Abwehrmaßnahmen dann auch unterstützen bzw. helfen. Das ist auf der einen Seite relativ cool, weil man die Möglichkeit hat, den Mangel an Security-Experten für das eigene Unternehmen ein bisschen ein bisschen wegzupuffern. Das andere Problem, was ich aber damit sehe, ist, dass der Co-Pilot for Security mit einem Pay-as-you-go-Lizenzmodell daherkommt. Das heißt, der wird nach Stunden berechnet. Ich meine, so wie ein normaler Consultant auch.
Wollte gerade sagen.
Da ist dann aber halt die Frage, wie gut sind die Sicherheitsszenarien, die er oder wo er unterstützt? Und wer ist haftbar für?
Das ist nämlich viel interessanter.
Security. Ja. Weil das ist nämlich ein relativ großes Problem, weil wenn wir Co-Pilot for Security, also auf Co-Pilot for Security sicherheitsgestützte Funktionen aktivieren und deaktivieren und wir Tür und Tor öffnen in unserem Unternehmen beziehungsweise in unserer M365-Umgebung in diesem Falle, wer trägt die Schuld? Microsoft? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da, die werden das von sich weisen wollen.
Was halt ganz cool ist, dass es eine Maschine tut. So. Und hier ist der Grund. Wenn wir zum Beispiel E-Mails überwachen, das ist ja meistens so der gröbste und der aktuell immer noch am angreifbarste Punkt, sind E-Mails und Leute, die ja sich der Bedrohung nicht bewusst sind, wie schnell man mal so auf einen Link geklickt hat, der dann Payload runterlädt und sich heimlich installiert. Da ist natürlich dann immer so die ethische Frage, so wenn ein Mensch da eine Überwachung macht, klar gibt es dann halt Vorfilter, ne, die dann sagen, okay, das sieht wie eine böse E-Mail aus, kontrollier die mal. Ja, und dann schickst du die an. Bei uns in der Firma ist das so, wir schicken die dann an echte Menschen, die sich die E-Mail dann mal angucken. Je nachdem, was das aber dann für E-Mails sind, weil die Leute, die geben sich natürlich dann auch immer als vertraute Personen aus, weißt du, und dann willst du die E-Mail, weil der Wortlaut dann nicht unbedingt immer professionell ist, dann nicht unbedingt an echten Menschen weiterleiten. Und dann wird das zu einer Frage der Ethik. Und eine Maschine, die kann halt die Gefühle halt komplett aus oder hat halt keine Gefühle. Ich glaube, da ist es halt,
das stimmt, ja,
weniger problematisch, E-Mails erstmal einfach zum Beispiel auf solche Sicherheitsprobleme laufen zu lassen.
Ja, klar, weil sie halt wesentlich rationaler an das, also sie geht halt total rational an solche E-Mails ran, ja. Weil da funktioniert
so. Und dann kann halt die KI halt auch einfach erstmal nur mit dem Empfänger halt reden, so, ey, Emma.
Ja.
Das ist vielleicht problematisch.
Ja.
Ohne dass das halt ein Mensch gesehen hat, ein anderer.
Ja. Ja. Zweites Thema wird sein, wie der Co-Pilot for Security dann halt auch weiter tiefergehend funktioniert. Ob zum Beispiel alle, bleiben wir beim Beispiel E-Mail, ob alle E-Mails erst über den Co-Piloten for Security dann durchgeroutet werden, der die E-Mails analysiert und dann weiterreicht. Und dann haben wir ein Datenschutzthema. Weil wo werden die Daten verarbeitet?
Ja, das ist richtig.
Weil das ist bei Co-Pilot ja auch noch nicht hundertprozentig.
Aber ich mein,
Microsoft 365 hat ja europäische Souveränität, aber einzelne Elemente ja noch nicht.
Wenn du aber sowieso schon Exchange-Server laufen hast, dann ist das halt wahrscheinlich auch kein Problem, da noch einen Co-Pilot neben laufen zu lassen.
Das stimmt, ja. Ja. Ja, und wenn du M365 sowieso benutzt, dann hast du mindestens einen Exchange-Hybrid laufen.
Ja.
Ja, aber trotzdem, also muss man sich auf jeden Fall auch mit auseinandersetzen. Ist aber durchaus spannend. Ne? Und dann ist natürlich auch die Frage, das ist dann eine Frage, die sich die Unternehmen stellen müssen, Pay-as-you-go, ne? Wie teuer wird der Co-Pilot im Stundensatz? Ich gehe stark davon aus, er wird auf jeden Fall günstiger als ein normaler Consultant. Aber was steckt dann dahinter? Also welche Funktionalitäten sind dabei?
Ja, und an wen ist das auch
was
gerichtet?
Kann er, was macht er?
Also, weiß ich
ja,
nicht.
Ja, genau.
Große Unternehmen, die werden sich da nicht darauf verlassen können. Weil da sind, bei großen Unternehmen sind False Positives, gerade wenn du dann halt mit Attacken umgehen musst, die ja dann auch in einer größeren Skalierung da sind, ne, da fühlt sich dann halt auch ganz normaler Traffic an, als würdest du gedDoSt.
Ja.
Und dann halt den DDoS von normalem Traffic zu unterscheiden, das weiß ich nicht, ob ich das einer KI überlassen würde.
Ja. Also aktuell ist Microsoft Copilot for Security integriert in unter anderem Microsoft Sentinel, Microsoft Defender, Intune, Defender Threat Intelligence, Entra, Purview und External Attack Surface.
Ja, diese Mensch. 78 Billionen Sicherheitssignale.
Ja, genau.
Ja, was das bedeutet.
Das heißt auf jeden Fall, ja, wir haben auf jeden Fall eine Intune, also über Intune haben wir ja Mobile Device Management Überwachung. Das heißt, da wird es wahrscheinlich darum gehen, Einstellungen zu treffen, Berichte zu ziehen und solche Sachen.
Wichtig ist, glaube ich, ist halt, dass die KI, dass die Maschine keine Entscheidungen trifft in dem Sinne. Ne?
Ja.
Die jetzt nicht auf einmal irgendwelche IP-Ranges blockiert, weil sie glaubt, da wird Schabernack getrieben.
Ja.
Und dass sie nur sagt, da könnte es ein Problem geben. Und hier ist mein Grund, warum.
So. Ja. Ja, ja. Also das, was Microsoft im Endeffekt sagt, ist, dass wir dem Copilot for Security einen Prompt geben. Und der Copilot for Security diesen Prompt auflöst und den orchestriert, den Kontext aufbaut, die Daten über die Plugins analysiert und dann dementsprechend auch wieder dir Daten zurückgibt und die Daten dann auch formatiert. Da ist aber dann halt wirklich die Frage, ist es, also es wirkt so, dass er nur anhand der Daten innerhalb meiner Umgebung diese Daten analysiert anhand meines Prompts und mir darauf nur eine Rückmeldung gibt und ich die Einstellung dann selber noch tätigen muss. Also als Empfehlung,
ja,
wenn ich das jetzt richtig
verstehe. Ja, klingt halt auch irgendwie so nach einer nachträglichen Verarbeitung. Ne? Also, ich glaube, hier ist was passiert, guck mal. Und dann kann der dir sagen, ja, da könnte was passiert sein.
Ja.
Was auch schon extrem hilfreich ist, je nachdem, wie lange das geht. Ne? Also, wenn man da natürlich dann als Team oder so da dran geht, dann kann das schon mal mehrere Tage dauern, bis man halt wirklich ein Ergebnis hat. Und das kostet natürlich sehr viel Manpower.
Ja.
Wenn mir der Co-Pilot for Security da ein Ergebnis oder ein vorläufiges Ergebnis schon nach ein paar Stunden liefern kann, lohnt sich vielleicht.
Ja. Ich werde das Thema aber auf jeden Fall weiter im Auge behalten, weil ich habe noch einen Kollegen, der gerade im Microsoft Security Bereich unterwegs ist und sich auch mit dem Thema Co-Pilot beschäftigt. Den werde ich mit Sicherheit mal zu unserem Podcast einladen und dann werden wir mal genau über Co-Pilot for Security und andere sicherheitsrelevante Dinge im Bereich Co-Pilot ausquatschen. Ich glaube, das könnte nochmal echt interessant sein. Dann hätten wir auch unseren ersten Gast. Wuhu!
Wuhu!
Aber Co-Pilot for Security, prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Bleiben wir beim Co-Piloten. Nur eine kleine Randnotiz. In der Insider-Preview, in dem Bild 26080 für Windows 11, hat der Co-Pilot weitere Funktionen bekommen. Way!
Oui.
Er kann jetzt den Papierkorb leeren.
Ja, unter anderem.
Ja, also er kann Speicher bereinigen, an mobilen Geräten kann er zum Beispiel auch den Akkustand preisgeben.
Ein bisschen albern war, da brauche ich einfach nur in meine Taskleiste gucken.
Richtig, ja. Er kann aber auch die verfügbaren WLAN-Netze einsehen und abfragen. Systemspeicher und Geräteinformationen können abgefragt werden, IP-Adressen anzeigen, Energiesparmodus aktivieren. Also er hat auf jeden Fall ein paar neue Funktionen bekommen.
Ich meine, es geht halt in die richtige Richtung, ne? Also.
Ja. Nämlich Leute unterstützen, die sich mit einem Windows 11-System nicht auskennen. Und zu sagen, ich weiß nicht, wo kann ich jetzt meine IP-Adresse mir anzeigen lassen? Und sie jetzt keine Eingabe, beziehungsweise nicht das Terminal aufmachen und nicht wissen, dass ich IP-config /all eingeben muss. Für die ist das natürlich hilfreich, weil die können dann einfach sagen, zeig mir meine IP-Adresse und Co-Pilot zeigt einen die IP-Adresse.
Ja. Nachteil ist, das Ganze wird weiterhin nicht in Europa verfügbar sein.
Ja, genau. Selbst der, du hattest es gerade ja in unserem kurzen Vorabgespräch schon angeteasert, es gab eine Möglichkeit, den Windows-integrierten Co-Piloten zu starten, das geht ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Da ruft sich ja dann nur noch der im Edge-Browser auf. Und der im Edge-Browser hat natürlich keinen Zugriff auf meine systemrelevanten Informationen. Schade drum.
Tja.
Dann ist der AI Act jetzt wirklich, also richtig beschlossen. Damit ist Europa weltweit der erste oder hat Europa das erste KI Gesetzeswerk beschlossen. Und nachdem im Dezember ja schon durchaus klar war, dass das durchgeht, gab es noch mal so das ein oder andere, was kritisiert wurde, was ein bisschen abgeändert worden ist. Und jetzt haben sich die Abgeordneten aber mit 523 Stimmen für den AI Act entschlossen. 46 Stimmen waren dagegen und 49 Enthaltungen. Also ein ganz, ganz klares, der AI Act kommt. Was der AI Act ja im Endeffekt macht, ist einen risikobasierten Ansatz zu fahren, KIs nach Risiko einzustufen und je nachdem, welches Risiko die jeweilige KI hat, müssen bestimmte Anforderungen getroffen werden, um den Menschen vor der KI zu schützen.
Wer macht diese Einordnung?
Die Einordnung ist im AI Act, glaube ich, selber auch mit eingeschrieben. Ich suche gerade.
Da ist halt die Frage, ob das dann halt irgendwie ein Ministerium macht oder ob das.
Nee, ich glaube, der AI Act selber hat für die verschiedenen Modelle selber schon Richtlinien? Also ab wann gilt eine KI als rot definiert und was muss erfüllt sein, damit sie dann auch weiter betrieben werden darf?
Na gut. Die müssen ja dann auch erstmal in geltendes Recht von den einzelnen Ländern erstellt werden. Also wird noch ein bisschen dauern. Aber das ist schon mal ein erster Schritt.
Ja, das Problem ist, und das kritisiert zum Beispiel auch der CCC, dass der AI Act halt einen neuen Rechtsrahmen für den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware ermöglicht. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Müsste man sich da im Detail auch nochmal mit befassen. Ich packe aber mal das Statement beziehungsweise den offenen Brief zur biometrischen Massenüberwachung vom CCC mit in die Quellen. Aber das mit der Gesichtserkennungssoftware ist halt das Problem durch Lücken in dem AI durch Lücken im AI Act, durch Ausnahmen für die Strafverfolgungsbehörde werden Gesichtserkennungssoftware wieder vermöglichbar gemacht. Und da möchte man natürlich auch gegen angehen. Und da fordert der CCC von der Bundesregierung, dass man diese Lücken dann im nationalen Gesetz auch schließt. Weil grundsätzlich, so ist ja auch immer das Verfahren, das europäische, europäische Gerichtsbarkeit beziehungsweise das Parlament gibt ja einen Rahmen vor. Das sind dann die Mindestanforderungen, die in 2 Jahren als Gesetze in der nationalen Ebene umgesetzt werden müssen. Und die Staaten selber, also so auch Deutschland, kann ja dann auf Basis der europäischen Gesetzgebung stärkere Richtlinien etablieren. Sie dürfen halt nur nicht schwächer sein, als das Europäische Parlament vorgegeben hat. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die Bundesregierung, wenn sie dann die Gesetze vom EU-Parlament umsetzen, diese Lücken für die Strafverfolgungsbehörden dann eingrenzt, damit keine Gesichtserkennungssoftware in Deutschland möglich ist. Oder nur erschwert. Wie gut das funktioniert,
mit der Erstarkung der konservativen Parteien, sage ich mal, wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Ich gehe auch sehr stark davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Und wir da auch noch unser blaues Wunder erleben werden. Aber da jetzt auch noch da jetzt noch irgendwie politisch in diesem Podcast zu werden, ich glaube, das lassen wir lieber sein. Weil das würde den Rahmen in seiner Gänze sprengen. Dann hast du noch News mit reingebracht.
Wir sind bei meinen News angekommen.
Ja, endlich.
Erstmal eine ganz gute Nachricht für den europäischen KI-Markt, der noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist. Beziehungsweise das, was ich bisher davon miterleben durfte, auch beruflich, ist nur begrenzt freudig. Microsoft hat eine größere Partnerschaft mit Mistral AI geschlossen. Und das ist ein französisches KI-Startup. Die arbeiten an einem Programm, das sie Le Chat genannt haben. Ganz, ganz kreativ.
Die Franzosen wieder.
Aber wenn du halt in Europa der Einzige in der Größe bist, der das macht, dann darfst du dich auch Le Chat nennen.
Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja. Im Gegenzug benutzen die dann natürlich auch die Microsoft Azure-Plattform, um ihre KIs zu trainieren. Wie viel Geld da tatsächlich geflossen ist, dort weiß man, glaube ich, nicht so genau. Ist jetzt aus dem Artikel nicht entsprungen. Er dürfte wahrscheinlich aber auch nicht so groß gewesen sein wie OpenAI. Aber es ist eine Investition von einer großen Firma, mit der ja scheinbar auch Interesse daran hat,
ja,
dass es irgendwo hingeht.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich das, glaube ich, auch richtig gelesen habe, ist Mistral Large, was ja dann im Endeffekt das Upgrade ist, das neue Modell von Mistral, ja auch mit aktuellen KIs durchaus mithalten kann und teilweise ja sogar auch eine bessere Latenz hat.
Ja, das heißt, hängt halt knapp hinter GPT-4 hinterher, ne? Aber ja.
Also GPT-4 von OpenAI.
Die sind halt auch noch nicht so lange dabei wie OpenAI, von daher.
Ja. Aber dafür dann schon so gute Leistungen zu bringen, ist ja schon mal ein Markenzeichen.
Und möglicherweise haben sie sich halt mehr auf andere Sprachen dann halt auch konzentriert, ne? Ich gehe mal davon aus, dass Französisch halt auch einen Fokus gehabt haben wird. Und bei OpenAI ist es halt hauptsächlich Englisch. Die kann zwar auch andere Sprachen, aber die Hauptsprache ist Englisch.
Ja.
Und ich glaube, gerade die europäischen KIs werden halt sehr viele andere Sprachen sprechen müssen. Wenn man das weiter verbreiten möchte.
Ja, das stimmt.
Von daher, man kann dann kombinieren, ne? Also die Erfahrung, die OpenAI hat, mit der von Mistral, die dann halt multilingual sein muss, kann man dann verbinden.
Ja.
Oder dann halt pick and choose.
Ja, aber finde ich spannend. Also schön, dass auch in Europa das Ganze ein bisschen ankommt und auch hier dann einfach mal entwickelt wird und hier auch Investitionen getätigt werden. Ist ja auch durchaus wirklich wichtig für Europa, um mit den Big Playern mitspielen zu können.
Jawohl. Und dann ist noch ein Startup, das ich zu einem Big Player machen möchte. Und zwar nennen die sich Cognition Labs. Und die haben vor kurzem ihre KI vorgestellt, die sich Devin nennt. Und Devin ist ein Softwareentwickler. Mit Zugriff auf Internet, auf eine Entwicklungsumgebung und natürlich auch dem Programm aus der Programmausgabe, die die das Programm, das es entwickelt, halt ausgibt. Und damit man sich halt dann auch austauschen kann, gibt es natürlich dann auch noch ein Chat. Das sind schon ganz schön viele. Ein Chat, ja. Das heißt, man gibt dem der KI halt, ne, erstmal eine Aufgabe, so das möchte ich erreichen, und dann kann die KI natürlich noch Rückfragen stellen, so wie stellst du dir das vor und was willst du eigentlich, und dann kannst du das ist halt das, was sie vorgestellt haben, dass du das dann halt in der Oberfläche, und da komme ich gleich darauf zu. du siehst ja dann, was die macht, und kannst dann natürlich noch zwischen einwerfen, so das geht, glaube ich, nicht in die richtige Richtung. Ja, und kannst es dann halt, während es dann halt winkelt, noch umlenken.
Okay.
Ähm, dabei sagen sie, dass die KI rund 14% aller Aufgaben selbstständig erledigen konnte. Das sind also auch reale Probleme. Das klingt jetzt, also wenn man das mit anderen KIs vergleicht, die halt nicht so gut abschneiden, die dann irgendwo bei 6% oder so liegen, klingt das jetzt erstmal sehr beängstigend vielleicht, ne, auch für werdende Entwickler. Man muss aber dazu sagen, dass das dann halt Popelprobleme sind. und 14% halt auch ein sehr kleiner Anteil von diesen Popelproblemen sind.
Popelprobleme finde ich gut.
Ja, es sind halt so offensichtliche Probleme oder halt einfach Probleme, die man theoretisch schnell lösen könnte, aber es gibt halt Wichtigeres zu tun. So nach dem Motto, ne? Ich glaube, wenn es halt zum Beispiel eine Sicherheitslücke oder so schließen sollte, dann würde Devin da halt auch nicht unbedingt helfen. Da geht's dann halt auch schon beim Debuggen los. In einem der Beispiele benutzt Devin zum Beispiel zum Debuggen einfach nur Print-Statements, sprich einfach nur irgendwas in die Konsole ausgeben, um zu gucken, was drin steht, statt halt im Stack, also im Programmablauf, im Speicher praktisch nachzugucken, was tatsächlich im Speicher drin steht. Aber gut.
Aber wir sind ja halt
kleinere Probleme reicht das auch. So, du wolltest was sagen?
Nee, alles gut, aber es ist ja, ich versuche gerade mal irgendwie das zu vergleichen, diese Popelprobleme. Würdest du sagen, also das Main, ich versuche das in die reale Welt zu übertragen.
Also was zum Beispiel ein Beispiel war zum Beispiel eine schon vorhandene KI aufzusetzen, ne? Das heißt, dass das Model ist schon vortrainiert, ne, und es gibt halt auch schon fertigen Code dazu mit Beispielen und so. Irgendein Bild generieren, wo dann Wörter im Bild so versteckt sind. Die Bilder sehen ganz cool aus, die KI ist von jemand anders gemacht. Und du gibst halt dem Devin halt einfach nur vor, bau mir das doch bitte in einer funktionierenden Umgebung, weil ja, das ist halt für Leute gemacht, die halt nicht programmieren können. So, und Devin geht dann dahin hin, guckt sich die Dokumentation an und schreibt halt so einen rudimentären Python-Code, der halt sich dann aus den Beispielen zusammensetzt und halt der Erfahrung, wie man mit Python halt programmiert. Dann kommt er auf einen Fehler, macht ein paar Print-Statements, um halt zu gucken, wo hängt sich's auf, löst das Problem und damit ist es fertig. So, das ist halt etwas, dass jemand, der sich halt so ein bisschen mit Python auskennt und auch schon mal irgendwas mit vortrainierten Modellen gemacht hat, kriegt sowas in einer halben Stunde hin. So, und Devin braucht halt dann schon eine Stunde für.
Ja, okay.
Aber es sind halt so Popels-Probleme, sage ich ja, ne? Also, es ist schon gut dokumentiert und alles, was man braucht, ist halt so ein bisschen Erfahrung, um das selber zu machen.
Okay. Also, es ist im Endeffekt, das Main-Feature ist, ich kann Auto fahren und das Popel-Problem ist, ich muss mich halt anschnallen. So. Von der Komplexität der Tätigkeit her. Ungefähr.
Ja.
Ganz komisch runtergebrochen.
Die KI weiß, wo die einzelnen Pedale sind im Auto. Die weiß sie auch zu benutzen. Und vielleicht auf einen vordefinierten Fahrt wie einer Rennstrecke zu fahren, kriege ich die auch noch hin. Aber wenn es dann hingeht, um im tatsächlichen Straßenverkehr sich zu navigieren, wo dann Straßenschilder schon mal umgefallen sind oder überwachsen, ja, okay, oder was auch immer sind.
Okay, so auf.
Da, ja, weiß die KI dann auf einmal nicht mehr, was zu tun ist.
Ja, okay, also sobald, okay, dann, damit ich einschätzen kann, was halt Popelprobleme für dich sind, weil ich weiß, ne, du hast ja selber einen Entwickler-Background und ich glaube, um das draußen auch nochmal den Leuten irgendwie verständlich zu machen, wie gut beziehungsweise wie schlecht dann diese, wie Devin ist, ist das, glaube ich, ganz, ganz gut. Aber dann weiß ich auch da Bescheid. Ja. Cool.
Also aber die Firma ist, selber, ja, hat auf ihrer Webseite immer noch Stellenanzeigen für Softwareentwickler.
Ha. Ja, los. Greif die Gelegenheit an.
Nee, danke.
Aber es ist auf jeden Fall ist es halt cool. Vor allen Dingen, weil es natürlich auch eine unterstützende eine Wirkung hat für die, die halt die wenig bis keine Ahnung haben, aber vielleicht auch irgendwie jetzt mal was tun müssen, weil sie einen Auftrag bekommen haben oder.
Ja, womit sie sich dann halt so ein bisschen verraten halt auch, ist halt diese Oberfläche, die sie zeigen, ne? Weil
ja,
die haben halt jetzt diese ganze Zeit halt dafür benutzt, halt so eine schöne Oberfläche zu bauen. Wo ich mich dann frage, mach doch erstmal, dass die KI funktioniert.
Ja.
So, und das ist halt schon ein bisschen so, Windows, ja, Microsoft macht halt dasselbe, ne? Die Copilot-Oberfläche, alles schön und bunt, aber unter der Haube so ist es halt da, noch, ja, ein bisschen rudimentär, sag ich mal.
So, ja, ne, ja, und es wird erst nach und nach mit reingepatcht, ne? Also wir haben eine, genau, die bunte Oberfläche und die Funktionen kommen halt peu à peu. Wie wir es ja gerade in den News hatten, er kann jetzt endlich den Papierkorb leeren.
Ja.
Dabei ist Copilot in der öffentlichen breiten Masse bezahlbar auch schon seit mehreren Wochen bis Monaten. So.
Und nicht, ne, also, günstig.
Nee, das wäre jetzt im Endeffekt auch unser großes Thema. Allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt sehr viel Zeit für News, ich mein, aufgebracht.
Ja, wir haben jetzt schon sehr viel über Copilot gesprochen.
Genau, aber ich möchte bei Copilot noch mal ein bisschen ins tiefere Thema gehen. Weil du hast es gerade angesprochen, oder wir haben es gerade im Duett gesagt. Copilot Pro ist für private Nutzer durchaus verfügbar geworden. Und ich konnte es mir nicht lumpen lassen, Copilot auch zu nutzen. Aktueller Preis pro Nutzerlizenz im privaten Umfeld 22 Euro pro Monat. Wenn man einen M365 Family Account hat und dann mit seinen Freunden und also mit seiner Familie im Endeffekt diesen Account teilt, gilt die Copilot Pro Lizenz nicht für alle im Familienaccount mit integrierten Leute, sondern nur für denjenigen, der das bezahlt. Also Copilot Pro bezahlt. Was auch nochmal den Preis an dementsprechend einfach in die Höhe treibt. Weil wenn ich überlege, alle Office-Produkte, also Word, Excel, PowerPoint, OneDrive etc., also das gesamte Portfolio M365, für den privaten Nutzerbereich kostet im Jahr, ich glaube, knapp 100. Für 5 Benutzer. Und 22 Euro im Monat für Copilot Pro ist schon eine Hausnummer. Also,
ja,
wie du schon richtig sagtest, Pascal, ist teuer.
Zudem kamen die jetzt halt mal mit einem neuen Feature raus. Ne? Das heißt, man kann jetzt seine eigenen GPTs trainieren. Die sind natürlich, das sind halt einfach nur wie nennt man das?
Kleine Personas.
Ja, fein getunte GPTs, ne, von den existierenden. Nicht nur Personalities, weil man kann denen halt auch Wissen mitgeben.
Ja, das stimmt, ja.
Auf Basis, die dann halt reagieren. Wie viel, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe es halt selber noch nicht ausprobiert. Nur das ist schon bei OpenAI in deren Tool, glaube ich, probiert oder so.
Ja, genau. Ja, also ich habe, jetzt mach du erst schon.
Ja, und mit dem neuen Feature bei Copilot haben sie dann aber auch für die kostenlosen Nutzer GPT-4 Turbo freigeschaltet. Ja, das heißt, man bezahlt irgendwie für das Privileg, Beta zu testen. Ich weiß nicht, ob das halt cool ist.
Ja. Gut, was man natürlich bei Copilot Pro auch hat, was der normale User ja nicht hat, ist ja die vollständige Copilot-Integration in die Desktop-Applikation Word, Excel, PowerPoint etc.
Ja, aber das ist halt die Frage, ist das halt einfach, ist das tatsächlich ein immer bezahlbares Feature oder ist das irgendwann Teil davon, wenn halt von Copilot irgendein neues Feature rauskommt?
Ja, das weiß ich nicht. Das stimmt durchaus. Aktuell ist es auf jeden Fall in der Pro-Lizenz mit involviert.
Was sie halt dabei schreiben, man hat da noch Priorität, ne? Also dein Scheiß wird immer zuerst generiert, vor allem beim Designer, also beim Bilder generieren.
Ja. Und das funktioniert auch wirklich gut. Also mit der Priorisierung. Ich hatte mal das ein oder andere Bild über den normalen Standard-Copiloten versucht, also über DALL-E 3 zu generieren und bin da oft in einen Fehler gelaufen. Wenn ich jetzt mit Copilot Pro Bilder versucht habe zu generieren, sind die immer rausgekommen.
Was mir beim Designer halt fehlt, ist halt so ein Negative Rating. Ein Gewicht, um zu negieren. Weil oft habe ich das Problem, dass ich etwas nicht haben möchte und der Designer zeichnet es mir immer rein. Ich wollte ein Bild mit einem leeren Raum, nur mit einem Tisch in der Mitte, wo eine Kerze draufsteht, ohne Fenster. Der hat mir jedes Mal ein Fenster gemacht und dann habe ich einfach geschrieben, ich möchte kein Fenster. Mach mir kein Fenster da rein. Und er macht aber trotzdem Fenster in diesen Raum rein. Du kannst ihm sagen, es ist ein dunkler Raum. Es ist nur eine Kerze. Mach trotzdem Fenster in den Raum.
Ja, das ist durchaus ein bisschen.
So, und da bräuchtest du eigentlich eine negative. Weil, ne, die KI sieht dann einfach nur das Schlagwort Fenster, aber interessiert sich nicht für diese negative Quotierung auch von kein Fenster. Und eigentlich braucht man da halt nochmal eine eigene Gewichtung für. Ich möchte.
Ja, verstehe ich.
Fenster absolut nicht da drin haben.
Ja. Ich bin aber auch noch einen Schritt weiter gegangen. Im Beruflichen zum Beispiel arbeite ich ja auch unheimlich viel mit Präsentationen, mit Inhalten und baue mir dann das ein oder andere daraus auch zurecht. Was unheimlich gut funktioniert, was ich festgestellt habe, ist in PowerPoint vom Scratch her mit bestimmten Prompts sich Folien zu erstellen. Die sind auch je nach Prompt sehr gut. Anpassen muss man sie immer noch, aber die Bilder, die damit generiert werden, sind auch aus der Microsoft-Datenbank, die ja für nicht kommerzielle Zwecke auch genutzt werden darf. Im Business-Bereich ist es ja sogar so, dass ich die Bilddatenbank von Microsoft für Präsentationen innerhalb eines geschäftlichen Bereiches auch benutzen darf. Ich darf es nur nicht kommerzialisieren. Also ich darf die Präsentation im Endeffekt dann nicht verkaufen, klar, macht man aber auch in der Regel sehr selten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei der Generierung von PowerPoint-Präsentationen, aber auch textlichen Inhalt von Word, immer sehr passende Bilder gesucht werden, beziehungsweise hinzugefügt werden. Also die Bilddatenbank von Microsoft ist sehr gut strukturiert, dann auch dementsprechend die passenden Bilder auswirft. Ich habe mal irgendwann Jux und Dollerei eine Präsentation generiert für Netzwerkinfrastruktur. Und mein Titelbild oder das Titelbild der Präsentation war halt wirklich ein Netzwerkschrank. Und es war sogar ein kleines geloobtes Video, wo halt dann auch wirklich die einzelnen Server blinken. Und das passt natürlich zu einer Netzwerkinfrastruktur, passt ein Serverschrank halt wirklich schon sehr gut. Also die Visualisierung passt auch immer zu den Prompts, die ich im Co-Piloten dann im Endeffekt eingebe. Es macht durchaus auch sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Ich finde es sehr cool. Im Business-Umfeld ist es sogar noch viel geiler, weil ich sag mal, also ganz, ganz plakativ, ich habe relativ viele PDFs von Microsoft selber bekommen und möchte daraus eine Präsentation schmieden. Dann kann ich diese PDF-Dateien als Datenquelle verwenden, um auf Basis dessen mir eine PowerPoint-Präsentation erstellen zu lassen. Und das ist eigentlich ziemlich fancy, weil das ist das, was gerade beim Präsentieren unheimlich viel Zeit frisst. Ich muss die komplette PDF durchlesen, muss mich dann dafür entscheiden, welche Inhalte möchte ich sinngemäß in meiner Präsentation haben, muss das Ganze dann vielleicht auch noch ein bisschen designen, entweder ins Corporate Design oder ich bin ein bisschen fancier und trete aus dem Corporate Design aus und mache das ein bisschen individueller. Und dann mache ich mir prinzipiell auch Notizen zu den jeweiligen Folien. Und diese vier Schritte übernimmt Copilot für mich. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, weil diese Zeitersparnis ist schon sehr gigantisch, die Copilot da, sowohl im Privaten, da nicht ganz so massiv, aber gerade im Business-Bereich mitbringt. Und das funktioniert natürlich nicht nur bei Präsentationen, das funktioniert natürlich auch bei Word-Dokumenten, Excel-Tapeten und für Outlook auch, aber auch nur im Geschäfts- beziehungsweise im Schulbereich. Im Privaten funktioniert Outlook Copilot noch nicht hundertprozentig, außer man hat eine Outlook, also eine @outlook.com E-Mail-Adresse. Das heißt, da, also neben den ganzen Funktionalitäten, die für Windows 11 dann kommen in Copilot, ne, wir hatten es gerade in den News, ist es für die Nutzung in den ganz normalen Applikationen schon echt ein cooles Feature. Wenn ich dann hingehe und wie du sagtest, ne, ich mache eine Bildgenerierung über den Copiloten, der im Browser dann auch funktioniert, dann habe ich da auch unheimlich viele, viele Möglichkeiten. Also ich bin sehr flexibel mit dem Copiloten und das finde ich eigentlich auch ganz schön.
Ja, ich kann da in der Firma leider nicht mitarbeiten. Weil bei uns ist halt IT halt ein Kostenfaktor. Das ist halt nicht wie bei dir, wo IT halt der Moneymaker ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Und deshalb ist das dann halt so. Zum einen internationales Unternehmen muss halt dann auch abwägen, Kosten und Nutzen und was nicht alles und Legalität und was nicht alles.
Ja. Ja, also das. Eine Kollegin von mir hatte das, glaube ich, mal erwähnt gehabt. Liebe Grüße gehen raus, falls du diesen Podcast hörst, du wirst es mit Sicherheit die Stelle merken. Sie hatte gesagt, der Einsatz des Co-Piloten ist schon nützlich, wenn du in einem ganzen Monat, und ich glaube, es waren 3 Stunden, die du an Zeitersparnis hast. Dann rentiert sich schon der Copilot, weil du durch die Zeitersparnis mehr fiktive Kosten einsparst, als der Copilot kostet pro Nutzer. Und
man muss halt dazu bedenken, noch die Kosten, die dann noch anfallen, um das überhaupt einzuführen, weil bei uns.
Ja, genau, deswegen 3 Stunden.
Ist das auch noch mit dem Training der Leute halt mit weil du musst halt den Leuten halt schon klar machen, dass die Daten irgendwo hingeschickt werden zum Verarbeiten. Da sollten nicht alle Daten auch hingeschickt werden.
Ja. Nee, das sowieso. Und das ist auch, das hatte ich auch letztens mit den Kollegen schon besprochen gehabt. Das Prompten ist unheimlich wichtig. Gerade im Unternehmenskontext. Also das Schöne an Copilot for Business ist ja, er greift auf meine frei für mich zugänglichen Unternehmensdaten zu. Komplett ohne Websuche. Ne? Also ich kann die Websuche auch komplett deaktivieren, sondern es geht wirklich, der Copilot ist dann wirklich für mein M365 im Unternehmen und das Prompting ist auch immer gleich. Also wenn ich jetzt suche, wie sind meine Fuhrparkrichtlinien für Firmenwagen, kriege ich sinngemäß immer das Gleiche raus, was ja schon sehr wichtig ist. Ne? Meine Antworten sind konsistent. Und er verweist halt auf Unternehmensdaten innerhalb meiner Umgebung, auf die ich auch Zugriff haben darf. Also er verweist nicht irgendwie auf ein privates Dokument in irgendeinem OneDrive, wo ich nicht drauf darf, sondern er durchsucht dann wirklich den SharePoint nach Fuhrparkmanagement, durchsucht die Dokumente und gibt dann dementsprechend den Inhalt wieder. Und da hast du vollkommen recht, da muss man dann natürlich auch mit dem Unternehmen klären, wie sieht der Datenschutz aus, sehen die Sicherheitsmaßnahmen aus, wo werden die Daten...
Wenn ich nach irgendwelchen mir zugänglichen Informationen suche, zu Dingen, wo man sich denkt, so, die sind nicht besonders geheim innerhalb des Unternehmens, also interne Geschichten, da ist dann vielleicht auch die Daten, der Datengrundsatz ist nicht unbedingt gegeben, dass mir Copilot mir dann großartig eine Hilfe ist.
Ja, also das kommt natürlich auch immer aufs Unternehmen an, ne? Also vor allen Dingen auch die Struktur und das sind natürlich auch Dinge, die man halt mit planen muss. Also wie ist meine Datenstruktur aufgebaut? Wie sind meine Berechtigungen zum Beispiel im SharePoint aufgebaut, damit die Funktionalität von Copilot auch gewährleistet ist? Bin ich ein einzelnes Unternehmen oder bin ich Teil einer Gruppe? Haben die unterschiedliche Tenants? Wie greift der Copilot auf die unterschiedlichen Tenants ein drauf zu, die vielleicht alle zu meiner Unternehmensgruppe gehören, aber halt für sich ein eigenständiges Produkt sind innerhalb meiner Firma? Also das sind natürlich so Fragen, die man klären muss. Vor allen Dingen auch Datenverarbeitung. Wo landen die Prompts? Also es gibt ganz viel zu beachten. Und das heißt, du hast das vollkommen richtig erfasst, dass die Kosten steigen da natürlich exponentiell, je mehr ich beachten muss und je größer auch mein Unternehmen ist, in dem ich Copilot gegebenenfalls auch einsetzen möchte. Aber rein theoretisch habe ich auch die Möglichkeit, Entschuldigung, habe ich die Möglichkeit mit Copilot for Business mir im Copilot Studio eigene Chatbots zu generieren. Was auch nochmal Zeit frisst, was auch nochmal Kosten sind, brauchen wir auch nicht. Aber um halt, so wie wir jetzt im Endeffekt in der Free-Lizenz oder in dem persönlichen uns unsere eigenen GPTs erstellen können, können wir halt in einem Business-Umfeld uns auch eigene Co-Piloten zusammenbasteln, die dann vielleicht in einem bestimmten Themenbereich sehr aktiv sind, beziehungsweise spezialisiert sind.
Ja.
Aber es ist halt teuer.
Ja. Und finanziell sieht es bei uns dann halt auch.
Naja, ich verstehe das.
Bisschen schwierig aus. Ich sehe das noch nicht in den nächsten drei Jahren bei uns.
Ja, ich verstehe das. Aber ich verstehe auch jedes Unternehmen, was sagt, weiß ich nicht, Digga, ob ich das jetzt halt haben möchte. Aber ich glaube, wenn man halt einen starken Partner an der Hand hat, der einen zu guten Konditionen in Copilot halt einweisen kann. Ich glaube, das Ding rentiert sich halt unheimlich schnell, wenn alle wichtigen Fragen geklärt sind. Aber, und das ist halt auch wichtig, es kommt auf die Größe des Unternehmens an. Also wenn ich jetzt ein internationales Unternehmen habe mit mehreren tausend Mitarbeitern, ist eine Einführung wesentlich langsamer und dann rentiert es sich halt auch dementsprechend eben viel, viel langsamer.
Ja, weil man dann halt einen IT-Partner hat, wo das Ändern eines SAP, einer SAP-Vorlage schon irgendwie eine halbe Woche dauert.
Ja.
Wo du denen sagst,
kann man
da liegt die Vorlage. Das ist der Text, den ich geändert haben möchte. Hier ist der neue Text. Das ist für die aufmachen, ändern, abspeichern. Fertig. Das ist in einer halben Stunde ist das fertig. Da diskutieren die halt noch hin und her. Ja, wer ist denn hier der Berechtigte? So, ja, ich bin es nicht. Das müssten Sie doch sehen, wer dazu berechtigt ist, diese Anfrage zu stellen. Dann klären Sie es direkt mit dem. Er kann auch gerne zu mir kommen, wenn er ein Problem hat.
Ja, das ist dann, wobei da ist halt auch die Frage, ne, welches Ausmaß hat die Größe deines Unternehmens auf solche Entscheidungen?
Ja, das ist halt jetzt
weil
speziell
damit halt nicht auf
unsere Tochter halt zugeschnitten.
Na, okay.
Bei uns ja, okay, gibt es halt ja, nicht so viele, die dazu berechtigt sein könnten. So, und wenn ich
ja,
halt,
ja, okay,
dann, wenn dann, ich dann halt aus der IT, ja, die aus 4 Männern besteht, eine Anfrage stelle, ich möchte das gerne ändern. Und wenn niemand in der IT dazu berechtigt ist, dann muss irgendeiner über mir gewesen sein. Und das sind nur noch 3 Leute. Und da kann ich dir schon sagen, 2 davon werden keine Ahnung haben davon, dass sie diese Berechtigung haben. Und der letzte ist mein Chef. Und der möchte sich eigentlich damit nicht beschäftigen, weil er hat wichtigere Sachen zu tun.
Ja, ja.
So, und dann ist es vielleicht irgendeiner im Einkauf. Man weiß es nicht genau. Da sind dann aber auch nur, ich sag mal, 3,5 Leute. Einer ist davon in Teilzeit, deshalb. Nee, das ist halt schwierig.
Ja,
eigentlich wollen wir einfach nur diese Vorlage verändern. Mehr ist es nicht. Ja. Das ist halt.
Ja, gut, dann macht natürlich eine Co-Pilot-Einführung so, auch
und dann,
wenig Sinn.
Und dann hast du irgendjemanden, der dann in Indien sitzt, der halt auf seine Vorgaben guckt und diese Fragen stellt. Ich kann das auch nachvollziehen, aber das hilft uns halt nicht.
Ja.
Wir kommen halt da nicht weiter.
Nicht?
Nee. Und dann reden die noch mit irgendjemand anders und der stellt dann genau dieselben Fragen wieder. Und dann, ey, das habe ich dem Dude schon erklärt. Könnt ihr nicht einfach ins Ticket gucken? Was ist denn los bei euch?
Ja, gut, okay, das macht es dann wirklich schwierig. Da hast du vollkommen recht. Aber es gibt ja auch Unternehmen, die haben Bock auf Copilot und die haben einen starken IT-Partner an der Hand.
Bock haben die das dann umsetzen möchten, bestimmt auch. Die dürfen halt nicht.
Ja. Das stimmt. Wenn du auch Bock auf Copilot hast, wir werden da mal, ich kriege ja eine neue CDX-Umgebung für Copilot, beziehungsweise für Microsoft. Vielleicht können wir da mal in unserem Podcast dann mal.
Ja, privat hatte ich da halt nicht besonders viel Interesse dran, weil ich nicht besonders viel schreibe. Sagen wir es mal so.
Ja, verstehe ich.
Was ich halt benutze, ist halt der GitHub Copilot. Tut sich halt nicht sehr viel. Die haben jetzt irgendwie eine Voice, aber das ist unabhängig davon, einfach nur ein Voice Recognition Plugin für VS Code. Und das kann ich dann halt mit dem GitHub Copilot Chat verbinden. Und dann kann ich, während ich programmiere, kann ich mich mit der KI unterhalten über den Code, den ich gerade schreibe.
Ja.
Aber wirklich eine Hilfe war noch nicht. Also im Chat zumindest, ne? Also. Es ist halt so bei so Busy-Tipp-Arbeit, da ist er richtig hilfreich. Ja. Ansonsten ist es halt schwierig, ja, für den zu erkennen, wo ich hin will mit dem Ganzen und woher soll er das auch wissen?
Na, naja.
Ist ja keine Wahrsager-KI.
Nicht?
Nee. Die sieht halt einfach das nur, ja, ach, guck mal, das ist ein Muster, das ich kenne. Du möchtest bestimmt das tun. Und nicht so, nö. Nö, möchte ich mal gerade nicht.
Nicht. Ja, aber so viel zum aktuellen Stand von Microsoft Copilot, würde ich sagen. Und ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und bedanke mich fürs Zuhören bis hier zum allerletzten Schluss. Und wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Tag, Woche, Monat. Und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal. Tüdelü.
Auf Wiederhören.